Hey Folks, ihr hört den 25. Spielverlagerungs-Podcast. Wir diskutieren über die Frauenfußball-WM, die aktuell in Kanada läuft. Ich bin Konstantin Eckner und ich begrüße heute wieder drei Autoren von Spielverlagerung an meiner Seite. Zum einen Jolle, auch unter JLE mittlerweile bei uns aktiv.
Grüß Gott.
Zum zweiten die Instanz in Sachen Rückwärtspressing, Martin Raffelt, MR.
Hi.
Und zum dritten auch noch der Frauenfußball-Experte Tobias Robel.
Hallo.
RT. Nicht TR, RT. Merkt euch das. So, wir haben ja schon einige Artikel auf der Seite veröffentlicht zu einigen Spielen. Natürlich gerade die deutsche Mannschaft, ja, begleitet einfach bei ihrem Weg jetzt ins Halbfinale. Die beiden Spiele um den Einzug ins Finale finden jetzt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag statt. Das erste Spiel zwischen Deutschland und der USA. Das wollen wir auch als erstes diskutieren. Aber bevor wir über dieses Spiel eingehen, wollen wir vielleicht nochmal einen Rückblick wagen. Deutschland hat 6-5 nach Elfmeterschießen gegen Frankreich gewonnen. Letzte Woche. Eine sehr schwache Leistung. Von vielen Seiten zumindest auch kritisiert.
Todessouverän.
Total souverän. Ja. Ich weiß nicht, Jolle, du hast das Spiel auch für uns analysiert. Vielleicht willst du auch nochmal dich kurz dazu äußern, deine Eindrücke, wie ist Deutschland einfach an die Sache herangegangen und wie hat Frankreich reagiert und warum war Frankreich eigentlich so überlegen über große Teile der 120 Minuten?
Ich würde sagen, dass man das sofort umdrehen kann. Also es ist nicht so, dass Deutschland irgendwie vorgegangen wäre und dann Frankreich reagiert hätte, sondern es war genau andersrum. Frankreich ist halt draufgegangen, hat gepresst sofort. Und Deutschland konnte sich nur total schlecht befreien. Also ganz allgemein kann man vielleicht zusammenfassen, dass Frankreich Deutschland zu ihrem schlechtesten Turnierspiel gezwungen haben und dadurch die Deutschen relativ eingeschüchtert waren und hinten nicht rausgekommen sind. Und die Französinnen haben es eigentlich so gemacht, dass sie in einem ziemlich aggressiven Mittelfeldpressing vorne draufgegangen sind. Die Deutschen haben versucht, das auszuhebeln, indem sie ihre Innenverteidigerin sehr breit aufgestellt haben. Also noch jenseits dieser 16 Meter seitlichen Begrenzung vom 16 Meter Raum noch weiter darüber hinaus. Und die Außenverteidigerinnen sind schon vorgelaufen ins Mittelfeld und haben sich da aber eigentlich selber, also ich fand das eigentlich gut, dass die Außenverteidigerinnen so weit rausgegangen sind, weil so wenigstens der Versuch da war, sich nicht hinten reindrücken zu lassen, aber es ist insofern nicht gelungen, als dass sie dann sofort im Deckungsschatten von den Flügelspielerinnen der Französinnen waren. Und dann gab es für die Innenverteidigung eigentlich nur den langen Ball oder halt auf Gößling, die so ein bisschen als Anspielstation auf der 6 bereit war, ab und zu mal abgekippt ist. Aber ja, also dieses Abkippen hat dann eigentlich nur dafür gesorgt, dass die Verteidigung komplett vom Rest der Mannschaft isoliert war. Also die Französinnen haben sich sehr gut dazwischen ausgebreitet und mit ihren zwei Stürmerinnen, der Deli und der Le Sommer, sind sie nicht, also waren sozusagen für die Innenverteidigung zuständig, sind aber nicht ganz bis nach außen raus, sondern haben eher so zentral vorne gelauert und die Schnittstellen zugemacht und die Innenverteidigerin mit dem Ball nach außen driften lassen. Und dann haben halt die französischen Flügelspielerinnen in dem Moment, wo der Ball dann auf die Außenverteidigerin irgendwie an der Linie lang nach vorne ging, einfach zugemacht. Und von dort konnten sich die Deutschen eigentlich kaum befreien. Also erst Mitte der ersten Halbzeit kam man irgendwie so ein bisschen dagegen an. Und das Vorteilhafte für Deutschland war eigentlich, dass sie nicht sofort in Rückstand geraten sind. Also gerade Tomis auf rechts ist halt immer wieder durchgebrochen, ist halt eine super schnelle Spielerin. Gott sei Dank aus deutscher Sicht nicht die fußballerisch Beste, denn die hatte im Verlauf des Spiels immer wieder gute Möglichkeiten, Bälle reinzugeben und hat es dann auch bei Kontern irgendwie, obwohl sie schon durchgebrochen war, ist dann geilerweise noch irgendwie verkackt, den Ball dann zu spielen. Und Nisip hat, selbst wenn sie, also Tomis, den Ball mal gespielt hat, ihn zum Glück nicht immer reingemacht, sondern nur einmal. Und ja, Deutschland hatte einfach total damit zu tun, dagegen anzukommen. Und ich fand, dass sie halt, jetzt bin ich abgelenkt, ich fand, dass sie es eigentlich ganz cool gemacht haben, hinter diese, also die Franzosen waren halt insgesamt sehr hoch, also auch die Abwehrlinie war sehr hoch, da so alle haben sich so rund um die Mittellinie eigentlich aufgehalten. Und dadurch war die Torhüterin allerdings nicht ganz so weit draußen, deswegen war da Raum, um quasi da reinzuspielen und das zu bespielen. Aber dadurch, dass die Deutschen halt sofort die Bälle irgendwie ums eigene Tor rumflattern hatten, haben die sich halt dort, also jetzt eine psychologische Begründung, nicht so konsequent rausgetraut, diese Räume anzulaufen. Also da kam dann der Ball, aber die Stürmerin war dann einen Schritt zu spät da. Und ja, Frankreich hatte eben die Bälle erlaufen und einsammeln. Und im Mittelfeld haben sie auch alle zweiten Bälle gewonnen, weil Deutschland hat irgendwie gemerkt, oh, wir müssen hinten aushelfen. Dann waren sie ganz schlecht gestaffelt, dann waren irgendwie die Sechser mit in der Abwehrreihe, dann gab es quasi kein Mittelfeld und dadurch konnten auch die abgewehrte Bälle aus dem Rückraum wieder von Frankreich irgendwie draufgedroschen werden. Also super krasser Druck von Frankreich die ganze erste Halbzeit lang. Dann ja, zweite Halbzeit so, dass Deutschland ein bisschen aggressiver aus der Kabine kam, es ein bisschen besser gemacht hat, dann aber das Tor nicht gemacht hat und sich dann Frankreich wiederum so ein bisschen berappeln konnte und dann auch 1-0 in Führung gegangen ist. Ja, und dann haben wir halt einen Elfmeter geschenkt bekommen, den Frankreich nicht geschenkt bekommen hat. Und dann gab es noch so ein paar absurde Szenen wie blutende Hitlerbärte und krasse Schwalben und so. Also ich weiß ja nicht, ich will jetzt nicht das ganze Spiel irgendwie aufarbeiten, aber
zu spät. Du bist jetzt schon in der Verlängerung angekommen, das ist jetzt zu spät.
Okay, nee, also woran bestand jetzt Interesse?
Vor das 20-minütiger Monolog, woran bestand jetzt Interesse?
Wir haben ja keine Zeit.
Wir haben jede Menge Zeit. Wir können hier stundenlang diskutieren, wir sind nicht limitiert, es ist keine Radiosendung, wir werden nicht bezahlt. Ich greife mal ein Stichwort auf und das ist nicht, was du jetzt ganz zuletzt gesagt hast, sondern du hattest erwähnt, deutsche Taktik, kein Mittelfeld. Robel, du hast auch die deutsche Mannschaft intensiv beobachtet über die letzten Wochen hinweg. Kein Mittelfeld, da schaue ich gleich auf die Aufstellung und sehe, okay, da spielen jetzt aktuell Cia Sajic und Anja Mittag, zwei Stürmerinnen, Mittelstürmerinnen eigentlich vom Typ her, eher zumindest, ganz vorne ist. Sieht dann oft aus wie ein 4-2-4 in meinen Augen zumindest. Vielleicht kannst du mir deine Einschätzung geben. Wie sind denn so die Verbindungen innerhalb des deutschen Teams? Und es waren jetzt die Staffelungsprobleme nur dem Druck der Französinnen geschuldet oder ist es vielleicht auch irgendwo systemimmanent?
Ja, so prinzipiell würde ich sagen, sobald jetzt eine Mannschaft solides Pressing spielt, das so ein bisschen die Halbräume blockiert, hat Deutschland so ein paar Grundprobleme im Aufbau, weil die Freilaufbewegung, die Vororientierung von den Sechserinnen immer ein bisschen ja, schlecht ist. Also da gibt es oft Situationen, wo die ballnahe Sechserin einfach nicht wegschiebt, um da irgendeinen Passweg aufzumachen. Und von dem her ist es dann oft so, dass man relativ viele Spieler tief hat, 4-5 Spieler, also 5-6 Spielerinnen tief, aber keine gescheite Positionierung und daran in keine Ballzirkulation reinkommt. Und oft löst man das dann gegen Mannschaften, die vielleicht im 4-1-4-1 verteidigen, mit Läufen aus der Innenverteidigung von Batusek oder Kran und kommt dann so relativ gut ins zweite Drittel. Wenn das aber zu ist, dann gibt es da schon ein paar Probleme, weil also so generell ist der Plan im Aufbau von den Deutschen ja schon, dass man versucht, über Vertikalbälle im Zwischenlinienraum auf Sasic oder Mittag zu spielen und von da dann weiter. Und wenn das, wenn man das nicht entsprechend vorbereitet und dann die ganzen Situationen schlecht getimt spielt, dann ist es so, dass dann Sasic oder Mittag da irgendwo um den Mittelkreis herumstehen, zwar zwischen den Linien, aber mit Sichtfeld zum eigenen Tor. Die restliche Mannschaft ist dann nicht gut angebunden, die Sechser sind dann zu tief und dann kriegt man die Situation nicht mehr so wahnsinnig gelöst.
Ja, soll ich das nochmal so zusammenfassen, wie du das gerne hören würdest, Konstantin?
Fass das nochmal zusammen.
Jetzt bin ich gespannt. 4-4-2 ist scheiße, kein Mittelfeld da, Gößling völlig auf sich allein gestellt. Was sollen die Pappnasenstürmer da vorne? Sollen gefälligst Leute aufstellen, die Fußball spielen können? Fertig.
Okay, dann naja, was ist jetzt mit dem Podcast?
Wär's ja gar nicht so das Drama. Also, wenn man das ein bisschen besser vorbereiten würde, also wenn man gerade mal die, also wenn man es schaffen würde, ein bisschen eine Ballzirkulation im ersten Drittel herzustellen, man hat ja auch ganz coole Leute auf den Außenverteidigerpositionen. Wenn das funktioniert, dann ist es ja eigentlich ganz lässig. Also was auf rechts zum Beispiel oft passiert, ist, dass wenn Meier und Laudier sind relativ flexibel, dass Meier mal in Halbraum einrückt. Und dann finde ich es eigentlich schon ganz cool. Also ja, kommt halt immer ein bisschen auf den Gegner drauf an, wie der presst. Also das Hauptproblem ist, glaube ich, so ein bisschen das Sechserverhalten.
Ich hab zwei Personalfragen. Als erstes eine ganz einfache. Deine Einschätzung zu Leonie Meier, der Rechtsverteidigerin, beste Rechtsverteidiger bei dieser WM, oder?
Ja, ich habe ja so viel von der WM nicht gesehen, aber ist auf jeden Fall tolle Spielerin, sehr gutes Herausrückverhalten, gute Antizipation, dann auch gutes Timing so innerhalb der Läufer, also wann sie wie beschleunigt und so und wie sie da die Abstände zu den Gegenspielern und Mitspielern und so hält. Sie ist eigentlich immer sehr sauber anspielbar, verhält sich mit Ball dann auch relativ clever, wie sie den Handelfmeter da rausgeholt. Das war auch einfach cool, dass sie da machen nicht so viele Außenverteidiger oder Außenverteidigerinnen, dass sie da in so eine Enge reingehen und dann mit so einer Drehung sich dann nochmal mit so einer kreativen Idee befreien. War gut gemacht. Ja, auf jeden Fall eine der stärksten Spielerinnen im deutschen Kader, würde ich sagen.
Und du als großer Nadine Kessler-Fan, dir wird natürlich das Herz bluten, dass sie nicht dabei ist. Du hast schon angesprochen, Gösling ist auf sich allein gestellt, zumindest war es jetzt im Frankreich-Spiel schon so, dass die Nebenspielerin, also Leupolz, weitestgehend aus dem Spiel genommen wurde. Jetzt weiß ich, dass du auch kein großer Jennifer Marochan-Fan bist, die ja eine Option wäre für die Sechs. Eine, sagen wir, offensive Option, das ist dann eher so eine Achterin, wenn man so möchte. Ist das trotz dessen, ist es eine Option, vielleicht Leupolz zu ersetzen und Marochan auf die Sechs zu bringen, oder sollte Marochan vielleicht auf der Zehn spielen? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, schwierig zu sagen. Ich finde Jennifer Marochan halt vom taktischen Verhalten, von Bewegungen und so sehr auf so eine ätzende Weise simpel, also orientiert sich ganz billig zum Ball hin, ist halt,
an wen? Weißt du, an wen sie mich erinnert, oder an was sie mich so etwas erinnert vom Spielstil her? So an englische Sechser. Also so ein bisschen oder englische Sechser, Zehner, so an Gerard-Typen irgendwie in meinen Augen. Nicht nur, dass die immer aus 25 Meter drauf schießt, sondern auch so dieses leicht bosshafte, dieses, etwas versuchsweise dominante am Ball. Da erinnert mich Marochan immer so an so einen, keine Ahnung, Gerard-Typen irgendwie von der Insel, sowas in der Richtung. Vielleicht liege ich da mit der Einschätzung.
Komme ich jetzt nicht so rein in die Ansicht. Ich habe mal gesagt, vor zwei Jahren, als ich das erste Mal so gesehen hatte, hatte ich gemeint, ist so ein bisschen, verbindet so die schlechten Aspekte von Bergkamp und Ibrahimovic, was halt immer noch ganz gut ist dann, aber ein bisschen für mich nicht so angenehm anzuschauen. Kann halt wirklich viel, ist halt was gleichzeitig mich stört, aber andererseits halt auch potenziell ganz cool ist, dass er so diesen extrem 1-gegen-1-Fokus hat, dass er irgendwie, wenn sie den Ball kriegt, hat sie immer erstmal, ich drehe mich erstmal in den Gegner rein, vielleicht kann ich den kaputt machen, wuh! So, das ist halt irgendwie ein bisschen stumpf, aber kann sie halt auch ganz gut. Und deswegen, also von daher sehe ich sie dann schon eher in einer offensiven Position. Eigentlich fände ich es interessant, sie mal so ein bisschen als so in einem relativ kleinen Radius ausweichende Mittelstürmerin zu sehen, dass sie dann ganz vorne drin ist, einfach nur einen Gegenspieler in einer kritischen Position bindet und sich dann versucht einfach individuell dann da durchzusetzen und somit halt Raum für die Hinterleute schafft.
Ja, aber ich finde, sie kann ja schon eng auflösen und du hast
ja klar, das ist ja dann auch eng auflösend. Also ich finde halt sie in der Art und Weise, wie sie eng auflöst, nicht so Stabilitäts- und Konstanzorientiert, dass sie das so Ball verteilend und dass sie das so als Durchgangsstation macht, sondern
sich selbst. Also sie macht es nicht, um den Passen rauszugeben, sondern
halt, um sie ist halt durchschlagsorientiert extrem in ihrem Spiel. Deshalb denke ich, wäre es halt ganz cool, wenn man sie nah ans Tor ranpackt.
Ja, aber Neid bringt sie ja jetzt schon auch nicht von Anfang an, und dafür finde ich halt auch diese Aggressivität und dann verbunden mit dieser Ballsicherheit, finde ich schon eigentlich gut eingebunden. Also die Mannschaft kann sozusagen erstmal ohne sie schauen, wie weit sie kommt, und dann kann halt so ein Boss-Move halt nicht verkehrt sein eigentlich.
Ja, aber die Frage ist, warum, wie weit kommt die Mannschaft, wenn man dann mit Sasic, Mittag Doppelspitze agiert und dann das Mittelfeld so strange verweisen lässt, da kann ich auch nochmal den Punkt gerade da anschließen, was ich vorhin sagen wollte, noch auf Tobias hin, dass ja, das ein bisschen halt so ein grundsätzliches Staffelungsproblem ist, wenn man eben nur zwei Sechser hat und die Stürmer relativ weit vorne sind und die Flügelspieler dann jetzt auch nicht so viel in die Mitte machen. In dem Kontext wäre vielleicht auch ganz interessant, Alexandra Popp lieber auf rechts einzusetzen, dass er nicht so diese billige Linearrolle hat, sondern dann eben auch mit ins Mittelfeld arbeitet. Dann ist das halt immer leicht zu isolieren eigentlich. Also weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal eine Mannschaft gesehen habe, die in einem klaren 4-4-2 spielt und wirklich gute Aufbaustaffelung hat. So, das ist halt kaum drin, weil die Sechser sich eigentlich nach vorne bewegen müssen, aber sich nach hinten bewegen müssten und dann auch so diese seitlichen Dreiecksbildungen extrem simpel sind und man generell halt, also das Hauptproblem ist halt, man hat extrem wenig Dreiecke. So. Und
aber ich, okay, also ich würde jetzt zustimmen, dass das Mittag jetzt quasi nicht eine gute Zehnerin ist, aber sie spielen ja in dem Sinne auch nicht wirklich 4-4-2, sondern eher, dass Pop halt auch so eine Art, ja, also Mittag so eine hängende Spitze ist und Pop halt auch eher so als so eine Halbstürmerin so rein kippt, versucht. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wie es aussehen würde, wenn sie das von rechts machen würde, aber laut der ist auch keine Flügeldribblerin, aber macht also ich finde, sie spielt eine sehr gute WM, also von daher sehe ich jetzt nicht den großen Grund, sie da wegzuziehen.
Ja, weiß nicht, also ich habe, ich fand Pop in der Endphase im ersten Spiel sehr stark, wobei ich mir gerade gar nicht mehr ganz sicher bin, welche Position sie da war. Auf jeden Fall war sie halt sehr präsent im rechten Halbraum und da finde ich sie, das ist so ihr bester Raum, würde ich sagen.
Und da kann also die tauschen auch nach wie vor ab und zu, Laudair und Pop, die Seiten.
Okay. Na gut, also rechter Halbraum würde ich sagen, sehe ich sie eigentlich. Da könnte man theoretisch, wenn sie da halt sehr präsent ist, dann eventuell Leupolz in einer ein bisschen zurückhaltenderen, tieferen Balance-Rolle so einbinden und Lena Gößling vielleicht ein bisschen zentraler und sehr präsent. Und dann vielleicht Jennifer Maruschan so als spielmachende, durchschlagskräftig ballhaltende Mittelstürmerin, so halb links irgendwie und dann quasi so eine schiefe Raute übers ganze Mittelfeldzentrum wäre vielleicht irgendwie eine Variante und dann irgendwie noch Bewegung von den Flügelspielern.
Darf ich noch was
sagen? Ich muss auch noch was sagen, aber
ist auch so ein bisschen wieder einfach mal so in den Raum geschmissen. Jetzt habe ich nicht so arg lange drüber nachgedacht. Eigentlich ist meine Grundthese nur, dass was ich vorhin schon ein bisschen überhart für Konstantin ausgedrückt habe, dass ich halt so ein klares 4-4-2 nicht sehe und Anja Mittag auch als Kreativspielerin völlig deplatziert ist, finde ich.
Also das war ja auch mein Punkt gewesen. Mein Punkt war quasi der, ich will jetzt nicht Mittag oder Sasic ist eigentlich bei mir die Frage und nicht Mittag und Sasic. Da kann man sich jetzt noch drüber streiten, wer dann spielen muss. Aber genau, das ist das Problem mit beiden. Ist es in meinen Augen nicht möglich. Eine Variante, die mir auch noch eingefallen ist, gerade bevor ich dann die anderen abgebe, ist ja Alex Popp dann als hängende Spitze zum Beispiel auch zu bringen. Ja. Die bringt nämlich mehr ein als Mittag. Genau. Also mir ist es auch eingefallen, als du gerade angefangen hattest mit Maruschan zum Beispiel als so Art falsche Stürmerin. Nachstoßen Popp in die offenen Räume fände ich da auch ganz interessant. Weiß ich nicht, wer dann links spielen könnte, Debritz zum Beispiel oder so.
Ja, wollte ich damit auch eigentlich sagen, dass also Alexander Popp im rechten Halbraum wäre halt dann ja entweder vom rechten Flügel oder als hängende Spitze möglich oder vielleicht auch als Achterin, weiß man nicht.
Ja, sowas in der Richtung, genau, also so ja. Irgendwie eine nachstoßende Rolle. Aber gut, okay, man wird Šašić und Mittag, die beide die Torschützenliste anführen mit 6 und 5 Toren natürlich. Nicht, zumindest nicht beide rausnehmen für das USA-Spiel. Jolle, du wolltest noch was sagen und dann Robel.
Ja, also bei euch war ja auch so ein bisschen angeklungen, dass Leupolz vielleicht ein bisschen wenig präsent ist so im Achterraum oder Sechserraum. Und ich fand halt eigentlich eher, dass jetzt gerade bei dem Frankreich-Spiel so war, dass man Gößling überhaupt nicht gesehen hat. Also außer wenn sie halt sich für die Innenverteidigung für Anspiele angeboten hat. Und erst in dem Moment, wo dann Mittag rausgegangen ist, Maruschan reinkam, ist auch Gößling mehr in Erscheinung getreten. Und vorher fand ich schon, dass Leupolz aktiver war, also die aktivere oder präsentere von den beiden Sechserinnen. Und das habt ihr überhaupt nicht so gesehen. Und ich würde auch sagen, das war noch das unauffälligste Spiel von Leupolz oder auch nicht das beste Spiel. Also ich habe sie ja auch viel hier in München bei Bayern gesehen und finde halt, dass sie eine super kreative Achterin eigentlich ist und war total erstaunt, dass ihr sie da so, naja, eher so unter ferner Liefen gesehen habt. Da würde ich eure Haltung nochmal wissen.
Ja, also
ich glaube, ich hatte sie kritisiert.
Ja, ich auch. Also was mein Problem war, ist halt, dass sie irgendwie so eine das war gar nicht so viel Kritik an ihr, sondern dann eher die Art und Weise, wie sie in dem Spiel drin war. Sie hat halt irgendwie versucht, diese Lücke zwischen Mittelfeld und Angriff ein bisschen zu schließen. Und hat dadurch aber dadurch, dass das gesamte Spiel um sie herum einfach so wenig konstruktiv war und dass das eher so hin und her ging und der Raum von ihr mehr überspielt wurde, hatte sie halt, fand ich, nicht so den Zugriff auf das Spiel. Also sie hat irgendwie versucht, dann offensiv zu sein, aber ist trotzdem nicht so richtig reingekommen. Lena Gößling.
Ich glaube, das war das Verdienst von Frankreich.
Also, ja, natürlich. Ja, klar. Ja, meine ich ja, also eher so, beziehungsweise Verdienst von Frankreich respektive einfach Schwäche von Deutschland, also dass Deutschland auch einfach das Spiel nicht so gestaltet hat, dass sie da ordentlich reinkommt. Aber er war halt dann auch von ihr dennoch in diesem Kontext, in dem sie wahrscheinlich auch, also so ein richtig überragendes Spiel hätte sie wahrscheinlich in dem Spiel nicht machen können. Aber ich fand schon, dass sie da ein bisschen das falsche Gefühl für das Spiel hatte. Mein Gefühl war, dass sie das nicht so ganz optimal dann, also sie hat da nicht noch das Beste rausgeholt, so. Und Lena Gößling fand ich dann eigentlich eher so das Gegenteil. Also bei ihr fand ich auch, die wurde halt von Frankreich gut isoliert, hatte ein paar eklige Situationen. Ich habe generell den Eindruck, dass sie bei dem Turnier bis jetzt nicht so formstark ist. Wirkt ein bisschen wirkt ein bisschen weniger wendig, weniger antrittsstark als ich sie schon gesehen habe, ist halt auch ein bisschen so, dass sie ein bisschen diesen Rechtsdrall drin hat in ihrer Spielweise und eigentlich dann eher die linearen Aktionen nach vorne braucht. Und wenn sie so von hinten mit dem Rücken zum Feld angespielt wird, ist das jetzt nicht so ihre Stärke. Dass Nadine Kessler ist da ein bisschen mehr 360-Grad-mäßig unterwegs und hat sie da auch immer ein bisschen entlastet. Ich fand das sowieso immer ganz spannend, die Aufgabenteilung, dass sie so Präsenz gewechselt haben sozusagen, dass in der ersten Phase dann oft Kessler die präsentere war, die das so strukturiert hat, dann ist sie vorgestoßen, Kessler, und dann war Gößling ein bisschen tiefer und ist dann aber dann teilweise mit ihren Dribblings mit Ball dann vorgestoßen und das hat so ein bisschen gewechselt. Ich schweife komplett ab. Was ich sagen wollte, ist halt auch, dass einfach dieses Frankreich-Spiel dann auch einfach Gößling überhaupt nicht lag. Also das kann man, wie gesagt, ich würde den beiden Sechsern gar nicht so den Vorwurf machen, sondern wie vorhin schon gesagt, für mich ist das 4-4-2 schuld. Im Zweifel ist immer das 4-4-2 schuld.
Ja, da wollte ich jetzt was sagen, was total un-SV ist.
Oh Gott!
Und zwar, die Frage ist halt immer, wie lege ich mein System oder wie lege ich generell mein Offensivspiel auf meine Spieler aus und da finde ich es einfach. Deutschland hat wahrscheinlich mit die individuell beste Mannschaft beim Turnier. Und wo sie, denke ich, also Probleme haben, ist defensives Umschalten, ist Ballverluste irgendwo im zweiten Drittel. Wo sie wieder stark sind, ist einfach im Pressing und Gegenpressing. Und vor dem Hintergrund denke ich auch einfach, spiel halt den Ball irgendwie tief, spiel da weiter. Wenn du verlierst, hast du halt die Möglichkeit, gegen den Ball zu spielen oder dagegen zu pressen. Hast relativ individuell starke Offensive, relativ individuell durchschlagskräftig. Und ich weiß halt, also ich kann das auch nicht so ganz einschätzen. Ich glaube, eine Schwäche oder so, wie es Neid aussieht, ist, was mache ich, wenn ich einen Ball, sagen wir mal, in der Ballzirkulation ins zweite Drittel oder sogar ins dritte Drittel bringe? Wie spiele ich mir da Torchancen raus? Und da glaube ich, da haben beide Sechserinnen ein bisschen strategische Schwächen, so das ganze Positionierungszeug oder Rochadezeug, was da dann stattfindet, finde ich jetzt, ja, weiß nicht, auch nicht so auf höchstem Niveau. Und ich denke, was war es denn gegen Thailand zum Beispiel? Da waren ja da schon deutliche Schwächen zu sehen. Drum, weiß nicht, ich glaube, das ist einfach halt auch so Auslegung auf die Mannschaft, auf die Spieler, wie die Spieler zusammenpassen. Und von dem her, also ich lasse auch 4-4-2 spielen.
Verstehe ich nicht ganz. Also du hast ja, also ich fand jetzt, du hast eigentlich mannschaftliche Schwächen jetzt genannt, die halt ziemlich stark mit dem 4-4-2 zusammenhängen. So. Deshalb
verstehe
ich das nicht so ganz. Inwiefern das, also inwiefern hilft denn das 4-4-2 der Mannschaft so?
Ja, gar nicht. Du kriegst halt eine Angriffsstruktur, in der du, oder Offensivstruktur, in der du relativ wenig Situationen spielen musst, in der Regel gegen gleichstarke oder nur ein bisschen schwächere Gegner, also wo du wenig Situationen spielen musst, die dir nicht liegen. Und würdest du jetzt versuchen, mit irgendeinem anderen System über Ballbesitzspiel dir die Torchancen rauszuspielen, glaube ich, dass du mehr Situationen kriegst, die dir einfach nicht liegen. Und ich meine jetzt zum Beispiel gerade Gegenball, ich finde das Mittelfeldpressing, also das ist, finde ich schon, also im Vergleich zu
allen anderen Mannschaften. Ja, das ist gut. Also gegen den Ball ist das 4-4-2 gut. Das ist ja auch eigentlich relativ unumstritten, dass man das da auch machen kann, aber.
Und offensiv spielen sie es ja gar nicht so sehr. Das ist ja eher wie so ein 4-2-3-1.
Ja. Ja.
Weiß nicht. Also die Verbindungen im Mittelfeld sind halt auch einfach nicht da. Und die Rollen der Flügelspieler ein bisschen so breit angelegt dann teilweise. Und keine Ahnung, wie die du sagst, man würde oft in Situationen kommen, die einem liegen, aber weiß nicht, wie Pop jetzt eingebunden war im letzten Spiel und wie halt auch die Sechser vor allem im Spiel waren im letzten, das waren ja Probleme, die halt, wie schon gesagt, meiner Meinung nach aus dem System resultierten, und das hat ja eben gerade dazu geführt, dass die alle so eingebunden waren, wie es ihnen eigentlich nicht lag. Und auch Anja Mittag finde ich dann auch in der Rolle als hängende Spitze auch nicht passend eingebunden, so. Wo sie eigentlich kreativer sein müsste, aber dann eigentlich eine Spielerin ist, die arg über ihre Physis kommt. Deshalb sehe ich das anders als du.
Wir haben das durchexerziert. Ich glaube, ja, wir wiederholen uns jetzt hier auch wieder etwas.
Ja.
Ich würde auch einfach jetzt mal was anderes aufgreifen. Robert hat gerade gemeint, dass eben Deutschland eine der, wenn nicht die, individuell stärkste, am stärksten besetzte Mannschaft ist. Kann man noch drüber streiten, denn der Halbfinalgegner heißt USA. Und die haben zum Beispiel Alex Morgan, die vielleicht die Fußballerin aktuell ist auf dem Planeten, die auch noch eine andere interessante Spielerin in ihren Reihen haben. Und das wird ein harter Test. Nadine Angerer sprach jetzt im Interview davon, dass da ein ICE auf sie zukommt, weil die Amerikanerinnen so physisch stark sind, so schnell durchschlagskräftig, mit viel Power spielen einfach. Ich würde einfach mal das Wort an Jolle weitergeben. Vielleicht kannst du mal kurz auf die US-amerikanische Mannschaft eingehen. Was sind die Charakteristika einfach dieses Teams, die jetzt ja auch China im Viertelfinale ausgeschalten haben? Die bisher eigentlich eine relativ ruhige WM spielen, also nicht ganz so auffällig, nicht ganz herausstechen, aber trotzdem irgendwie erfolgsstabil wirken. Was ist deine Meinung, Jolle?
Ja, die Beschreibung, finde ich, hätte jetzt vielleicht ein bisschen besser auf England gepasst, oder dass die sich so durchmogeln und irgendwie immer noch drin sind. Also die USA finden...
Ich habe ja nicht durchmogeln gesagt. Also ich habe nicht durchmogeln, aber sie spielen relativ ruhig. Also sie spielen relativ ruhig. Es gab jetzt, es ist jetzt nicht so, dass jetzt die USA irgendwie Feuerwerk abbrennt in den bisherigen Spielen. Also es ist jetzt auch die Augen der Weltöffentlichkeitsdienst nicht ganz so krass auf die USA. Natürlich, USA ist einfach ein Frauenfußballland, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, die sind das krasseste Team einfach. Ich will eigentlich deine Einschätzung zu dem Team selber hören.
also stimmt natürlich so, diese physische Stärke ist als allererstes zu nennen. Sind halt alle austrainiert bis zum geht nicht mehr und geben halt auch nicht auf. Also da geht das dann schon in die Mentalität über. Ist auch eine Sache, die Annike Kran nochmal angesprochen hat in einem Interview. Würde ich auch irgendwie als die herausragendsten Merkmale sehen. Ich glaube, dass sie sich taktisch seit Pia Sundhage nicht mehr Trainerin ist, auch nicht mehr weiterentwickelt haben, was ich eigentlich relativ witzig finde, weil man irgendwie ja auch Pia Sundhage, die ja dann anschließend wieder Schweden trainiert hat, weil man denen so nachgesagt hat, dass die mit Pia Sundhage stagniert wären. Aber ich glaube, dass das für die USA, also hätte man mehr rausholen können aus den Spielerinnen, die sie haben. Und also ich sehe sie nicht so ganz auf der Höhe. Also Wambach ist es nicht mehr ganz. Die angesprochene Morgan war ja irgendwie bis vor ein paar Wochen noch verletzt und musste quasi im Turnier fit werden und kriegt jetzt von Spiel zu Spiel mehr Minuten. Ich glaube, dass es einfach eine sehr enge Kiste wird und super anstrengend und aggressiv. Und dass es halt da total heiß hergehen wird, aber nicht, weil die USA jetzt irgendeine Form von Feuerwerk da abfackeln würden, sondern weil die Deutschen vielleicht Probleme haben werden, durch diese Pressing-Maschine durchzukommen. Also sagen wir mal so, die USA ist in der Defensive sehr gut organisiert und halt auch total aggressiv. Aber nach vorne ist es einfach ein Haufen Einzelkämpfer. Also, und ich meine, Fußball ist ein Low-Scoring-Game, wo das reichen kann, dass sich mal eine durchsetzt, aber ich finde, das habe ich halt an anderer Stelle schon mal gesagt, Rapinoe, die noch sozusagen am meisten Wirbel irgendwie macht, macht viel zu viel alleine und verzögert das Spiel, und zwar halt nicht, um auf Aufrücker zu warten, sondern einfach irgendwie, weil ihr dann gerade danach ist.
Also das ist ja eine komische Art von Wirbel machen, wenn man das Spiel langsam macht.
Ja, sie kann einfach beides. Ja, sie kann einfach beides. Also sie ist sozusagen so ein Flügelflitzer und geht auch rückt halt, also kippt rein und kann dort auch umgeben von vier Spielerinnen, wo jede dieser vier Spielerinnen dann denkt, ah, nimmst du sie, ja, cool, dann genau die Lücke finden, um einfach durchzuflitzen. Also das meine ich mit Wirbel. Aber wenn, also, oder sie geht auch unsinnigerweise ins Dribbling, wenn sie einfach das Spiel verlagern könnte, weil der gegenüberliegende Flügel komplett auf ist. Und zwar nicht, weil sie es nicht sieht, sondern sie denkt so, ja, ach so, na Moment, vielleicht mache ich noch einen Trick. Und hält halt total auf. Ja, also das sind schon gute Spielerinnen und die können auch, also das ist jetzt nicht nur Athletik, die können auch am Ball oder mit dem Ball sich gegen den Gegner durchsetzen, aber ich glaube eben nicht gegen richtig gut durchorganisierte Gegner, die als Kollektiv auf sie zukommen, glaube ich, dass das schon nicht mehr so funktioniert. Also da können sie dann defensiv alles rausholen, aber dass die dann eine eingespielte kollektive Idee haben, dann sich was rauszuspielen, das sehe ich eher nicht so. Also ich meine, irgendwie, wenn ich habe es jetzt gerade nochmal auf, irgendwie Carly Lloyd und Rapinoe sind diejenigen mit zwei Toren. Wambach hat eins, Morgan hat eins, Press hat eins. Das ist die Offensive von den USA. Also zwei Mittelfeldspielerinnen haben mehr Tore als die Stürmerin. Und
dreist.
Ja. Ne? Also ich glaube, Deutschland kann nicht schlagen. Sollte auch. Aber klar, ich weiß nicht, jetzt vor dem Hintergrund dieses Frankreich-Spiels und weil man ja auch weiß, andere Mannschaften sind vielleicht eingeschüchtert, wenn sie jetzt liefern sollen. Also das heißt ja immer so, die USA haben jetzt diese Mission, sie haben diesen Titel schon viel zu lange nicht mehr gewonnen, wollen das in ihrem Nachbarland da quasi vor der eigenen Haustür unbedingt. Das sind jetzt alles mentale Geschichten. Das Ding ist halt, dass im Gegensatz zu so einem Gastgeberland, die daran nicht scheitern, sondern dass die so richtig angeilt und die halt mit Druck richtig gut umgehen können. Das haben sie vielleicht den Deutschen voraus, obwohl die Deutschen im Frankreich-Spiel jetzt auch gezeigt haben, dass sie mit echt misslichen Lagen sich noch durchfighten können. Also es wird auf jeden Fall so ein Fight, vielleicht ein bisschen ugly so.
Sie können spielerisch vielleicht nicht lösen, ist deine These auch, die ich jetzt rausgehört habe.
Nicht gegen gutes Kollektiv. Die können individuell was machen, aber nicht kollektiv.
Ich zeichne mal ein Szenario. Und dann frage ich, und dann Robel hört gleich mal richtig zu. Vielleicht ist es für dich realistisch oder auch nicht. Ich zeige dir mal ein Szenario, was im Spiel sein kann. Und zwar gibt es im Umschalten von der USA einen langen Ball auf einen Flügel. Und Alex Morgan, die ja als verkappte Stürmerin dann dorthin ausweicht, gibt es eine Überladesituation gegen die Außenverteidigung der Deutschen, weil die Flügelverteidigung der Deutschen in meinen Augen nicht immer so im defensiven Umschalten so ganz grandios funktioniert. Dann spielen sich die Amerikaner wieder eine Flanke raus, die sie ja immer wieder ausspielen. Und es ist also ganz viel Flankenfußball. Und hoher Ball auf den Tanker AB Warmback oder auf Rodriguez und dann steht es 1-0. Ist es ein realistisches Szenario? Kann Deutschland vielleicht mit solchen langen Bällen auch erwischt werden? Wie es jetzt auch gegen Frankreich zum Teil auch der Fall war?
Ja, also so ganz einschätzen kann ich es auch nicht. Also ich meine, wenn es so kommen sollte, dann denke ich, kann man es darüber auch verlieren, weil die Situationen zu 100% zu verteidigen, das liegt halt in der Natur der Sache, dass das wahrscheinlich nicht funktioniert. Wenn da Überladungen am Flügel sind, ist halt auch so ein bisschen fraglich, was die Innenverteidiger machen. Da gab es ja die Situation, wo gegen Frankreich, wo Nisip da den Ball nach dem Konter da im Rückraum bekommt, nach 10 Minuten oder so, oder noch früher, und dann am Tor vorbeischießt, wo dann beide Innenverteidiger...
Das war gleich in der ersten...
Ja, oder in der ersten. Also wo dann beide Innenverteidiger dann zum Flügel schieben. Das ist... Also, ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen, dass da ein paar so Positionierungsfehler sind. wo dann die ballnahe Innenverteidigerin so in den Raum reinrückt, wo sie quasi nicht mehr im Zentrum steht, aber auch noch nicht am Flügel zum Doppeln da ist und wo sie eigentlich total, wo sie halt rumsteht. Also, aber so ganz einschätzen kann ich es jetzt nicht. Also, ja, könnte sein, könnte, aber auch nicht sein.
Ist zumindest das Szenario, was ich mir ausmale, was die Deutschen schlagen kann hier ganz einfach. Da gab's einige Schwächen auch schon gegen Frankreich und die USA liebt das auch. Und wie gesagt, morgen pendelt ja auch so horizontal hinter der Stürmerin auf einen Flügel und ist natürlich technisch herausragend.
Ich denke, wenn man das forciert und geschickt macht, dann ja, wieso nicht?
Und da also kommt natürlich auch die Sechser ins Spiel,
wie die sich vielleicht dann verhalten. Ich sagen, vielleicht dann Rückraumnutzung, je nachdem, wie dann die ballnahe Innenverteidigerin rausschiebt und dann wie dann in der Kette aufgefüllt wird oder wie nachgeschoben wird. Ja, vielleicht. Also möglich, ja.
Ja, Jolle?
Wenn man die USA beschreibt, finde ich, eine Spielerin, die man auch noch rausgreifen kann, ist die Julie Johnston, also die Innenverteidigerin. Die hatte ich vorher noch gar, also vor dem Turnier noch überhaupt nicht so auf dem Schirm. Hab sie jetzt gesehen und die ist richtig gut. Die ist noch total jung und so souverän. Ja, also ich traue es dem deutschen Angriff einfach zu, oder trotzdem durchzukommen. Aber ja, wenn, also das Szenario, was du beschrieben hast, das kann natürlich eintreten. Und dann wird es auf jeden Fall richtig schwer gegen diese Pressing-Maschinen und einer richtig sauberen Innenverteidigung dann irgendwie durchzukommen.
Also du meinst jetzt nach einem Rückstand zum Beispiel?
Ja, ja. Also wenn sowas jetzt eintrifft und klar, dafür sind sie gut. So, ich hoffe halt einfach, dass sie soweit nicht kommen.
Ja, aber also in meinen Augen ist zumindest ein Charakteristikum eben diese langen Umschaltbälle bei der USA und die kann man eben über 90 Minuten meistens nicht hundertprozentig verteidigen, als dass die auch gespielt werden. Kommt natürlich darauf an, wie die ankommen, welchen Situationen, wie dann die Staffelung ist bei den USA offensiv. Aber zumindest sie werden es in meinen Augen hundertprozentig versuchen, da die Deutschen so zu erwischen, irgendwie aus hinten heraus dann gleich.
Ja, aber unsere Außenverteidigungen waren ja eigentlich ein Asset. Also so Kemmel und Meyer machen ihre Sache ja schon sehr gut. Also dann hoffe ich, die flitzen einfach hin.
Habt ihr noch Anmerkungen zu dem Spiel direkt jetzt selber?
Ja, ich dachte mir jetzt gerade, wo du gemeint hast. Also ist halt dann auch so die Überlegung, was macht Deutschland im Pressing? Weil die Stärke war ja dann doch eher, ich warte mal einen Auftaktball lauf dann an, lenk dann zum Flügel, lenk von da wieder zur Mitte und schaut, dass ich dann den Ball da irgendwo erober. Und da muss ich sagen, da bin ich dann schon ganz einigermaßen gespannt, wie man das dann jetzt verteidigen würde, weil so ganz aktives Anlaufen gab es jetzt sehr selten, oder? Oder gab es mal eine Partie, wo man wirklich hoch die Innenverteidiger nicht, also wo man die Innenverteidiger anläuft und quasi nicht auf ein Pressing-Signal wartet, wie ein Innenverteidiger-Innenverteidiger-Pass.
Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Ja, dann wird das auch nochmal so ein bisschen eine Frage sein wahrscheinlich.
Es kann sein, also ich kann mich jetzt zumindest sagen, ich habe keine Szene vor Augen, wo das so war, will jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, aber du könntest da zu 100% recht haben, dass das bisher so war. Gut, da können wir jetzt noch weiter spekulieren, aber da werden wir sehen, was dann passiert, ob es vielleicht auch Umstellungen gibt. Das war ja so ein Kritikpunkt meinerseits während dieser WM bisher, dass Neid auch während der Partien zum Beispiel nicht ordentlich immer umgestellt hat, also teilweise zu spät oder etwas plump umgestellt hat. Vielleicht gibt es auch schon vor dem Spiel Anpassungen, werden wir abwarten. Haben wir ja schon vorhin diskutiert.
Wir können den Podcast mal an DFB schicken und schauen, was da kommt.
Die haben keine Zeit, das Spiel ist schon morgen. Die werden nicht mehr hören können. Okay, zum Abschluss. Eure Tipps. Jolle, du darfst beginnen. Was tippst du? USA gegen Deutschland. Oder Deutschland gegen USA.
Ach, ich tippe ja nicht. Aber da über das diskutieren, sage ich einfach 1-0 für Deutschland.
Okay. Martin, um dich ist es jetzt ruhig geworden in den letzten Minuten.
Ja, ich habe USA noch nicht gesehen.
Hast du einen Tipp oder ist es oder glaubst du einfach fest an den deutschen Sieg?
Nö. Nö, ich weder noch. Also da ich die, wie gesagt, USA noch nicht gesehen habe, kann ich dazu keine irgendwie substanzielle Einschätzung abgeben. Mein Tipp ist grundsätzlich immer, mit Nadine Kessler hätte Deutschland gewonnen, Ausrufezeichen. Das ist mein Tipp für jedes Spiel.
Gut, das hat sich natürlich erledigt. Nadine Kessler, glaube ich, ihre 9. Knie-OP aktuell schon gehabt. Also das Scheiße. Sieht so toll aus. Hm. Das piepen wir jetzt auch nicht weg. Robel, wie sieht's bei dir aus? Dein Tipp, dieses Spiel?
Ich habe da leider auch noch nichts gesehen. Aber ich sag einfach mal, Deutschland verliert 3-0. Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Also gut, dein Tipp 3-0, das halten wir jetzt fest. Nee, es kommt da nicht so. Gut, bevor wir jetzt hier und komplett den Faden verlieren bei dem Spiel, weil ihr wollt einfach nicht tippen, wir lassen das dann auch gleich beim zweiten Spiel. Apropos zweites Spiel, Japan gegen England. Halbfinale Nummer 2, die Japanerinnen, verteidigender Weltmeister, haben sich 1-0 gegen Australien durchgesetzt. In der 87. Minute erst der Siegtreffer per knappem Abseitstor. Also das war jetzt nicht so der triumphale Sieg für die Macht aus Fernost. Gegen England. Ein Überraschungsteam. Haben sie in die Herzen gespielt, nicht in die Herzen ihrer eigenen Nation, auch in die Herzen vieler Fußballfans. Überraschenderweise, dass man das über England aktuell sagen kann, dass da irgendein Team sich in Herzen spielen kann, aber es ist so. Wir erinnern uns vielleicht noch an den Auftaktpartie gegen Frankreich, da wurden sie komplett dominiert. 1-0 verloren und mittlerweile stehen sie jetzt im Halbfinale. 2-1 Sieg gegen den Gastgeber Kanada. Vielleicht schwenkt dann auch so die Stimmung um gegen die Engländerin, weil sie das Heimteam ausgeschaltet haben. Vielleicht gibt es dann ein Five-Konzert dann, wir wissen das nicht. Aber das braucht uns auch nicht zu interessieren. Wir beginnen mit Japan und Martin, du hast die Mannschaft, wie ich gehört habe, intensiv verfolgt, viel Videostudium betrieben, alle Spiele mehrfach geschaut.
Ja.
Wie ist denn deine Einschätzung zum amtierenden Weltmeister?
Also die Japanerinnen werden ja gerne so ein bisschen gefeiert als so ein bisschen taktisches Aushängeschild im Frauenfußball. Würde ich nicht unterschreiben. Ich finde, ich habe jetzt, es kommt noch eine Analyse zu dem Viertelfinale jetzt der Japanerin gegen Australien. Da habe ich eine Zwischenüberschrift Spielstil über Taktik. In dem Sinne, dass einfach Japan ja wird als Ballbesitzmannschaft gefeiert und ist auch eine. Also man merkt, der Fokus einfach auch in der Spielausbildung liegt ganz klar auf Ballzirkulation, Technik vor allem, Technik, Passspiel, Sauberkeit dabei. Aber das ist wirklich eigentlich nur eine Charakterisierung des Stils, das ist die Philosophie. Die wollen den Ball halten, die wollen den Ball laufen lassen. Vor allem die können sehr gut individuell einfach gut Druck vermeiden, sind sauber am Ball und so. Aber ich finde das taktisch nicht besonders gut. Mein 4-4-2-Bashing muss ich gleich weiterführen. Aber kann man auch nicht oft genug machen. Nee, also Japan spielt halt auch 4-4-2 und haben dementsprechend ähnliche Probleme wie andere 4-4-2-Mannschaften. Das ist ja auch nicht so viele Dreiecke haben und so. Gegen Australien war es jetzt echt kurios, dass sie dadurch, durch diese gleichmäßige Raumverteilung des 4-4-2 sind sie oft so aufgerückt. Also das Aufrücken, muss man sagen, das ist gut. Sie positionieren sich schon so, dass sie einfach ein relativ klares Gitter um Gegner haben, aber in diesem Gitter halt relativ wenig klare Verbindungen. Aber gegen Australien war es so, dass dann dadurch, durch dieses Aufrücken und die klare positionelle Verantwortungen, gab es immer wieder sehr klare Zuordnungen auf dem Feld. Obwohl eigentlich Australien versucht hat, relativ komplexe Staffelungen irgendwie zu finden, wobei Australien sehr unkompakt war dabei, haben sich zwar cool gestaffelt, aber hatten dann durch die gesamten Abstände und so wenig Zugriff. Und Japan war dann einfach auch individuell so unterlegen, dass obwohl es klare Zuordnungen gab, sie sich immer locker daraus befreien konnten. Also es war sowas, ich habe geschrieben, sie haben mit dem Ball gemanndeckt. Also sind quasi durch das Aufrückverhalten haben sie 1-gegen-1-Situationen erschaffen, wodurch sie aber selber nicht unter Druck waren, weil sie individuell so überlegen waren und auch das auch technisch so gut gelöst haben. Mit so schnellen Ablagen, schnellen Weiterleitungen, sauberer Ballverarbeitung an der Gegenspielerin. Immer so 3, 4, 5 Meter von der Gegenspielerin abgesetzt, Ball verarbeitet, schnell weitergespielt. Also das läuft alles sehr über diese spielerische Philosophie und die technischen Eigenschaften der Spielerin an sich. Taktisch, was Kombinationen und so angeht, sind das dann eigentlich immer nur so, ja, es gibt mal so einzelne Vorstoßbewegungen, einzelne Ausweichbewegungen, mal so Kombinationen von 2 Spielerinnen, vielleicht mal 3 Spielerinnen, alles relativ simpel, funktional und sehr getragen von den technischen Eigenschaften einfach. Im Grunde, wenn man das clever verteidigt, ist das schon relativ. Das sind halt nicht so leicht unter Druck zu setzen, auf jeden Fall. Aber das ist schon zu verteidigen, auf jeden Fall. Es ist einigermaßen vorhersehbar. Dementsprechend haben sie auch nicht so viele Chancen. Sie hatten jetzt gegen Australien nur 3 Schüsse aufs Tor. Australien hatte genauso viele, obwohl Australien, wie gesagt, individuell doch deutlich schwächer war. Ein bisschen schade eigentlich, dass die Australierinnen ausgeschieden sind, weil die waren schon stilistisch ziemlich cool, haben offensiv so ein bisschen auf Breite verzichtet, eigentlich so, was, wie gesagt, was Staffelung und Bewegung angeht, waren die wirklich außergewöhnlich gut eigentlich. Aber halt in ein paar anderen Aspekten nicht so. Intensität und individuelle Sachen und so. Ja, gegen den Ball kann man auch sagen, Japan auch kurios, weil die Horizontalkompaktheit ist wirklich krass, so. Also die Viererketten stehen da sehr eng, aber auch immer mal wieder ganz extrem weit auseinander. Also es ist dann so zwei enge Viererketten, wo der Abstand zwischen den Ketten teilweise höher ist als die Breite der Kette. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist relativ kurios, wenn da eine sehr direkte physische Mannschaft kommt, die das über zweite Bälle bespielt und da viel Movement in die Spitze macht, dann würde es, glaube ich, ziemlich unangenehm für Japan. Also können sie vielleicht froh sein, dass sie noch nicht gegen die USA spielen.
Ist das ein asiatisches Stilmittel? Ich habe die chinesische Viererkette gesehen, die Abwehrkette. Hm. Die war genauso breit wie eine normale Dreierkette. Das ist mir da auch so ins Auge gestochen. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Stilmittel, was sich da so durchgesetzt hat.
Kann sein, dass da irgendeine Trainerausbilderschule irgendeinen Einfluss hat oder so.
Dann ist es zumindest auffällig, dass gerade Japan und China da jetzt sehr ausstechen, da mit ihren sehr horizontal kompakten.
Könnte vielleicht daran liegen, dass ich weiß nicht, wie viele Asiatinnen spielen im Ausland, weißt du das gerade?
Also Japanerinnen einige, ja auch in der Bundesliga, aber Chinesinnen nicht so viel.
Also es könnte ja sein, dass einfach, wenn die sehr, lass mich kurz meinen Gedanken erklären, wenn die eben ihre in der Spielerausbildung extrem viel Wert auf diese technischen Aspekte legen, diese kombinativen Sachen und diese physischen nicht so, dass sie dann halt auch auf eine Weise verteidigen, die einfach für so Kombinationsspieler, wenn die halt durch die Mitte kombinieren wollen, ist das halt schwer zu knacken, die Verteidigungsweise. Aber wenn man dann direkt über den Flügel angreift, ist es relativ, also deutlich leichter zu knacken, aber wenn dann einfach in der Spielerausbildung gar nicht auf die Spieler fokussiert wird, die das dann machen können, dass das dann quasi eine Auswirkung auf die Verteidigung, auf den Verteidigungsstil hat, könnte sein.
Also im chinesischen Team gibt es anscheinend eine Legionärin, die in Europa spielt. Ansonsten.
Also dann müsste es ja Wang Fei sein und das ist die Torhüterin, ja, die
spielt. Genau. Ja, genau.
Und der Rest, also China ist halt irgendwie schon seit 3 Jahren wohl dabei, die Spielerin eher in so einer Art Kaserne zu halten. Und ich spiele alle eher so vor Ort und sind jetzt schon ein halbes Jahr zusammen irgendwie. Also da ist dann gar nichts mehr mit Ligabetrieb, sondern nur einschwören auf ihr Ding so ungefähr. Also das ist natürlich schwierig, dann da gegen Gegner zu bestehen, die auch irgendwie einen normalen Ligabetrieb haben. Aber das machen die Brasilianerinnen ja genauso eigentlich, wo auch nur Mata eigentlich extern irgendwie spielt. Und bei Japan ist es schon so, da heißt es, der Trainer hätte sie wohl auch gerne eigentlich alle bei sich und um sich rum und irgendwie unter seiner Nase, um die schneller irgendwie zusammenziehen zu können. Aber es spielen schon sehr viele, ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich. Die sind schon internationaler unterwegs und ich würde auch ein bisschen widersprechen, die langen auch zu. Also die sind zwar kurz, aber weiß nicht, also Messi ist ja auch relativ stabil einfach und so, die Japanerinnen können auch richtig dagegenhalten. Also
das ist ja nicht der Punkt, aber die Ausrichtung in der Spielerausbildung und die grundsätzlich die Qualitäten sind halt eher technischer Natur und ich habe jetzt die Spiele gesehen, die jetzt da ist jetzt keine Anja Mittag dabei, die so über Topspeed kommt, sondern es ist schon eher Antritt, Beweglichkeit, Technik so.
Genau, ja, absolut wendig und technisch stark, das stimmt schon.
Um das nur noch kurz zur Vollständigkeit haltbar. Also bei Japan spielen insgesamt 6 Legionäre, die, also in Europa, wie schon erwähnt wurde, in der Bundesliga oder eben in Frankreich.
Alte Maric-Weisheit, man verteidigt so, wie man angreift. Das ist dann wahrscheinlich bei Japan und China so, ja, auch so ein Faktor. Erstmal dicht im Zentrum, weil man selber auch eigentlich über Zentrumssachen und Kombinationen und so kommen will. Und die Außenbahn dann ein bisschen weniger priorisiert.
Ich weiß nicht, welches Spiel es war, aber ich fand, dass Japan total, ja, also das ganze Spielfeld eigentlich total gleichmäßig besiedelt hat. Also es war fast ein bisschen unnütz, weil man so schlecht Überzahl irgendwo generieren konnte. Aber ich fand eher, dass die so sehr aufgeräumt sind und eben alles so auseinandergezogen haben, dass sie halt ohne große Gegenwehr so durch die Lücken stoßen und
spielen. Ja, offensiv ja, da habe ich ja gesagt, diese klare Positionsaufteilung und dieses Aufrücken.
Ich dachte, alte Maric weiß halt.
Naja, aber sie haben das ja nicht, sie haben das ja nicht physisch bespielt, sondern einfach über Kombination dann, ja, weil einfach sich viel Raum geschaffen und dann in diesem Raum den Ball laufen lassen, so.
Ja, stimmt. Also es ist übrigens, Japan hat gar nicht, ich glaube, die haben sogar 3 von den, was waren es jetzt, 5 Spielen oder so, auch weniger Ballbesitz gehabt, also überraschenderweise.
Mhm. Okay.
Die Niederländer hatten mehr gegen sie,
ja.
Noch irgendwas.
Das hängt, glaube ich, bei denen sehr davon ab, wie man gegen sie verteidigt. So. Also die haben halt schon durch dieses Positionstreue-Ding kommen die halt schon dann relativ fix nach vorne und versuchen dann irgendwie dann mit so kleinen Kombinationen ja, durchzubrechen.
Die gehen aber auch nicht. Also Japan, ich finde, über die linke Seite, da ist schon so, dass Myanmar ist ja diese Linksaußen. Die 8, die halt auch alle Standards tritt und über die Seite geht schon relativ viel und die Außenverteidigerin, glaube ich, mit der 5 schiebt dann auch vor, sodass dann da so eine Art 3-4-3 entsteht. Und was sie auch ziemlich gut machen, ist, dass die Verteidigerinnen einfach nachstoßen, also gerade im, welches Spiel war das? Diese Tore waren ja auch zum Teil, dass dann eben, ich glaube, bei Japan hat auch niemand mehr als ein Tor, sondern jeder hat mal eins geschossen, so ungefähr. Und dass dann halt die Außenverteidiger auch reinkippen und so nachstoßen, so diagonal noch, wenn offensiv irgendwie was passiert, einfach mit rauskommen für irgendwelche Abpraller und so dann auch zur Stelle sind. Also da finde ich eigentlich schon, dass dieses Aufrücken ziemlich gut ist.
Ja, wie gesagt, das war ja auch lobend gemeint von mir. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Aspekt, dass sie einfach so eine sehr rationale Raumnutzung im Grunde haben, offensiv. Ja, und die Nummer 8, muss man sagen, gute Spielmacherin von der Seite so. Gegen Australien in der ersten halben Stunde gerade war es eigentlich eher so, dass dann mehr über rechts kam. Das war auch ein bisschen bei Australien, das dann einfach so geleitet hat teilweise. Ja, ich glaube, diese 3-4-3-Ansätze, die du gesehen hast, waren dann halt auch einfach so aus dem Aufrücken. Das ist gar nicht so, ich glaube, das ist gar nicht so was dann so permanent systematisch so gemacht wird. Aber die, wie heißt sie, die Nummer 8?
Myanmar.
Bewegt sich halt relativ frei. Und wenn die dann einfach dadurch ein bisschen höher auftaucht und Raum schafft, dann wird es einfach von der Nummer 5 dahinter dann ausgenutzt. In der ersten Halbzeit gegen Australien war es tatsächlich sogar umgekehrt so, dass dann öfter mal die Nummer 5 dann als linke Halbverteidigerin eingerückt war, wenn ein Angriff über rechts kam. Das machen sie flexibel. Also sie haben dieses 4-4-2 als Grundordnung und schieben dann einfach, je nachdem, wo der Gegner Lücken lässt, schieben sie dann da vorne rein quasi. Das ist schon ganz gut.
Jo. Und vermutlich heißt sie nicht wie Burma das Land, sondern wahrscheinlich heißt sie eher Myanmar. Da hatte ich gerade so einen Betonungsaussetzer.
Okay, so viel zu Japan. Klingt ja gar nicht so positiv, wie viele immer tun, dass Japan die Hipster-Mannschaft schlechthin wäre. Das habe ich nämlich auch so vernommen, dass Japan eigentlich...
Die sind schon, ich finde, die spielen halt super aufgeräumt. Also
ist aufgeräumt auch, Hipster?
Ja, super, super aufgeräumt, ist halt nicht krass. So.
Ach, ja. Doch, also einfach, weil die auch, egal wie der Spielverlauf ist, einfach super ruhig bleiben und ihr Ding so abspulen mit einer totalen Souveränität. Okay, das ist nicht Hipster, sondern einfach irgendwie, ja, so eine Art Mentalitätsdominanz oder sowas. Also die scheißen sich halt einfach nichts und machen ihr Ding und sind ja auch. Also technisch super und von diesem Aufrücken finde ich es auch klasse, was wir eben alles schon hatten. Ich weiß dann quasi nicht, was jetzt eigentlich der Vorwurf ist, also warum sie nicht Hipster sein sollten.
Naja, dass er einfach nicht, ist halt ein bisschen unkrass so. Also es ist halt unspektakulär so. Ist halt nicht spektakulär, was sie machen. Ist halt einfach clever und sauber und ruhig. Und weiß nicht, sind aber auch wenig Rhythmuswechsel drin, sondern das läuft halt, das, wie gesagt, was du schon gesagt hast, sehr passend. Das ist so Abspulen. das ist ja dann nichts, also das ist jetzt nichts, was mich begeistert, dass einfach Leute Dinge
abspielen. Doch, wenn du das so, egal gegen nicht. Welchen Gegner auch immer, egal welche Aspekte der dir entgegensetzt, durchziehen kannst, dann finde ich das schon relativ souverän und erstrebenswert.
Ja, natürlich, ist, aber weiß nicht, ich würde sagen, die haben einfach eine gute Basis, aber sie sind nicht herausragend so. Also, weil ich, da fand ich schon zum Beispiel jetzt bei Spanien zum Beispiel waren da so ein paar Sachen drin, die im Mittelfeld, die in Mittelfeldbewegungen noch organischer und kreativer waren und so, wo einfach noch mehr passiert ist, was mich ein bisschen begeistert hat. Und bei Japan war so, ja, okay, spielen ihren Stiefel runter. Puff, fertig. Das machen sie halt gut.
Ja, dann müsste es bei Spanien halt intuitiver sein. Nö, also kann ja sein.
Ja, weil, ist halt nur ein Aspekt so die, bei Spanien.
Dass Japan da einfach disziplinierter agiert und deswegen halt weniger kreativ oder
überraschend. Ja, aber auch nicht nur disziplinierter, sondern auch einfach simpler in der Grundsystematik, würde ich sagen. Also sie haben schon eine gewisse Simpelkeit drin. So. Also gerade dann im Ausspielen auch der Angriffe, das ist ja auch nicht krass. So. Das sind halt immer solche Kombinationen mit zwei Spielern, bisschen Basic Movement, ab und zu mal irgendwie ein einzelnes Dribbling, alles sehr, also es, wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, vorhersehbar im Grunde. Deswegen, also wie gesagt, drei Schüsse aufs Tor gegen individuell deutlich unterlegene Australierin ist ja nicht beeindruckend.
Das stimmt.
Ja.
Wir wollten eigentlich schon vor 10 Minuten zum nächsten Thema übergehen, aber es musste jetzt noch geklärt werden. Okay, aber ich bleib dabei. Es klingt nicht ganz so krass, wie man vielleicht Japan einschätzen könnte. Gibt's denn eine Chance für England? Können sie die Überraschung perfekt machen und ins WM-Finale einziehen? Die Frage stellt sich. Einschätzung zu England wäre jetzt ganz interessant. Robe, hast du eine?
Ja, also ich habe ja zu England einmal das Frankreich-Spiel gemacht aus der Vorrunde. Stimmt. Und jetzt kommt dann eine Analyse zu Kanada. Ja, England ist so ein bisschen, ja, also ich würde zwar behaupten, eher glücklich, dass die im Halbfinale sind. Spielen prinzipiell 4-1-4-1 oder 4-3-3, bei dem die Flügelspieler ein bisschen unterschiedlich agieren. Also je nachdem, wer spielt, im letzten Spiel war es so, dass Kane auf links relativ breit und in Spitze gezogen gespielt hat. Oder in letzte Linie geschoben. Scott auf rechts war dann teilweise ein bisschen einrückend. Und Chapman auf der rechten 8, die war so ein bisschen vorstoßend als Zehnerin. Also so ein bisschen so eine Grundasymmetrie haben sie drin. Versuchen, also je nach Gegner, relativ schnell nach vorne zu kommen. Relativ schnell oder linear nach vorne zu spielen, ohne da wirklich auch mal ganz kurze Ballzirkulationsphasen zu nutzen. Und haben da teilweise das Problem, dass sie ein bisschen breit stehen oder einfach ein bisschen unverbunden werden. Also bei Kontern oder bei Umschaltaktionen haben sie oft das Problem, dass sie den Ball dann tief spielen. Der ist dann tief irgendwo bei der Flügelspielerin und die muss dann, also die kann dann den Angriff nicht durchdrücken, ist dann so ein bisschen in der Unterzahlsituation und muss dann auf Anbindung warten, aber das dauert dann oft. Und also so ganz überzeugend finde ich sie nicht, zumal sie auch Probleme im Pressing haben. Da spielen sie es im Zentrum.
Sie sind Engländerin, natürlich haben sie Probleme im Pressing.
Ja, aber schon teilweise sehr.
Ja.
Das ist nichts Neues.
Also.
Okay, wir wollten dich nicht unterbrechen, aber
ja,
musste sein.
Also so prinzipiell, so die Grundgedanken sind teilweise gar nicht schlecht. Also sie spielen da 4-1-4-1 als Mittelfeldpressing, schieben da oft mal in 4-4-1-1 oder 4-2-3-1 Staffelung. Also oft fällt zum, also ist eine Achterin neben Williams vor die Abwehr zurück. Und zwar halt ballfern und es schiebt halt dann Ballner zum Beispiel raus, um da irgendwie so ein leitendes Ding zum Flügel zu kriegen und dann könnte man zum Flügel schieben. Aber das ist alles irgendwie ein bisschen undynamisch und erzeugt halt so keine wahnsinnigen Effekte. Also 4-1-4-1 ist, wenn sie es tatsächlich so spielen, immer ein bisschen schwierig. Das war das Problem jetzt auch das war einmal gegen Frankreich ziemlich krasses Problem, weil sie das ultra krass mannorientiert gespielt haben und dann waren halt einfach, dann konnte man, sobald man die erste Linie überspielt hatte, war da alles offen. Und jetzt gegen Kanada, ja, da war es im Endeffekt auch so. Also das war nix. Nachdem sie allerdings in der 70. Minute haben sie, oder in der 60., ich weiß es gar nicht, haben sie so ein bisschen das Pressing umgestellt, eben auf 4-4-1-1. Und da war es dann eigentlich, da war es dann nicht schlecht, weil man dann einen Innenverteidiger anlaufen konnte von Kanada. Sechser Raum war zu, man konnte dann die Flügelspieler hochschieben und dann war das eigentlich ganz ordentlich. Also ich habe jetzt von Japan noch nichts gesehen, also das fällt mir ein bisschen schwer, das einzuschätzen, aber prinzipiell hört sich das eher schon so an, als wäre Japan eine ziemlich gefährliche Mannschaft für England sein könnte.
Wie sieht es in deiner Ansicht nach bei der physischen Komponente aus? Also ich spreche jetzt nicht unbedingt darüber, dass jetzt die Japanerin, was vorhin angesprochen wurde, ja doch relativ niedrigen Schwerpunkt haben und deshalb vielleicht nicht so leicht vom Ball zu trennen sind, sondern eben klassisches England-Spiel, Flanken, Kopfbälle, Physis in den Strafraum werfen. Hat da England eine Stärke, die sie gegen Japan einbringen kann? Weil wir wissen ja, die Japanerinnen brillieren da nicht unbedingt. In Luftzweikampf zum Beispiel.
Also ich glaube, Taylor ist da relativ stark. Kani ist auch relativ schnell und relativ linear. Also so in den Aktionen ist das eigentlich schon ganz okay. Und ich wollte jetzt gerade mutmaßen, dass es tatsächlich sein könnte, dass den beiden so die offenen Situationen eigentlich liegen. Wo man mal auf der Kette dribbeln kann und zwar Unterzahlsituationen ausspielen könnte. Das kam jetzt halt oft im Turnier einfach nicht, also man hat es selten gesehen, weil einfach die individuelle Qualität da im Vergleich zu den Gegenspielerinnen dann doch nicht so ultra krass ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn es gegen körperlich schwächere Spielerinnen geht, dass das schon relativ effektiv sein könnte. Ansonsten ist der Offensivvortrag eigentlich auch halt so Flankengebolze. Also könnte. Ja. Es ist halt schnell Flanken, gell?
Hat jemand sonst beide Mannschaften jetzt, kann da vielleicht noch einen Vergleich ziehen und vielleicht noch eine These abgeben, wie das Spiel verlaufen könnte? Ansonsten gehen wir jetzt etwas unverendet hier aus der Begegnung heraus. Wäre auch nicht so schön.
Also ich hab schon auch beide Teams gesehen und mir ist noch eingefallen, dass Japan mindestens eins, aber ich glaube sogar zwei Kopfballtore geschossen hat. Also ist auch ungewöhnlich. Aber ja klar, also natürlich ist es ein physisch stärkeres Team als Japan. Und mich haben sie sehr überrascht. Also ich habe sie vor 4 Jahren schon gesehen und fand so ein ganz nettes, sympathisches Mittelklasse-Team irgendwie so. Und hatte dann erst, war irgendwie auf dem Film hängen geblieben, dass da halt irgendwie nichts weiter passiert ist. Also hatte halt auch dieses Frankreich-Spiel so ansatzweise gesehen und dachte mir, okay, da ist jetzt irgendwie keine Entwicklung zu sehen. Und bin dann mit der These, die habe ich dann so ein bisschen durchs Turnier geschleppt, ohne die so wirklich zu überprüfen. Und habe dann neulich festgestellt, dass eigentlich auch meine eigenen Probleme, die so einzuordnen oder zu dechiffrieren, in welchem System sie eigentlich spielen, eigentlich schon durchaus, dass das damit zusammenhängt, dass sie ziemlich spannend geworden sind eigentlich, dass sie ziemlich verschiedene, unterschiedliche Geschichten gestiegen bin, was da die Auslöser sind, wann sie irgendwie umstellen und wann sie irgendwas wechseln und wann sie das System wechseln. Aber sie tun es auf jeden Fall und haben halt einen relativ jungen und engagierten Trainer und da sieht man eben auch, dass sie, also das ist jetzt, wenn man sagt, Neid, die ändert nie was im Spiel, also ihr Ingame-Coaching, da kommt irgendwie keinerlei Umstellung und so, dann ist das bei dem englischen Coach halt das Gegenteil der Fall. Und deswegen finde ich sie eigentlich spannender als zu Beginn des Turniers gedacht. Und jetzt, wo sich eben Japan auch so schwer getan hat, überhaupt ins Halbfinale zu kommen, würde ich mir denken, dass sich dieser Trainer dann vielleicht doch noch was ausdenkt, was gegen Japan funktionieren kann und dass es vielleicht spannender wird, als man jetzt angenommen hätte. Also ich bin da jetzt sehr gespannt drauf eigentlich.
Sehe das, also diese ganze Sache auch nicht ganz so eindeutig, wie ich jetzt vielleicht so ein Spiel vor dem Turnier getippt hätte. Also hätte mich jemand vor dem Turnier gefragt, Japan, England, gibt ein klares 3-0 oder sowas. Und da haben beide Mannschaften irgendwie die Erwartungen einmal ins Negative, einmal ins Positive nicht erfüllt. Deshalb sehe ich die Partie auch nicht ganz so klar. Finde es eben trotzdem insgesamt überraschend, dass die Engländerinnen jetzt hier im Halbfinale stehen. Ich meine, wenn man auch den Clubfußball verfolgt, ist nicht so, dass die Premier League jetzt unbeliebt wäre, aber ich weiß nicht, Champions League, Bristol Academy war, glaube ich, war der Vertreter von England in der Champions League und die wurden ja von Frankfurt sowas von auseinandergenommen. Aber ich glaube, die haben auch keine Spielerin jetzt dabei hier bei der WM, aber trotzdem, also das war jetzt nicht so gewesen, dass ich jetzt von England so viel erwartet hätte. Wir haben auch, glaube ich, nur eine einzige Legionärin. Also
das liegt ja auch so ein bisschen an diesen völlig unterschiedlichen Ästen, wie dieses Turnier halt so ein bisschen gesetzt ist. Also der Ast, über den sich jetzt Deutschland durchsetzen musste, ist schon was anderes. Ne? Also mit Frankreich im Viertelfinale und so, das gibt's ja nicht. Also klar wäre England nicht dabei, wenn das noch ausgeglichener wäre, würde ich sagen.
Das ist richtig. Das hat man auch gemerkt an der Berichterstattung ganz einfach. Das Viertelfinale Deutschland-Frankreich war immer das vorgezogene Endspiel und jetzt ist Deutschland gegen USA das vorgezogene Endspiel. Also wir ziehen zweimal das Endspiel vor und spielen dann am Ende das Finale. Daran merkt man natürlich, dass die Brackets relativ unausgeglichen sind. Wobei, wie gesagt, Japan-Australien war jetzt auch ein Spiel mit zwei Mannschaften beispielsweise, die man nicht unterschätzen sollte. Auch in dem Bracket war ja auch zum Beispiel in Brasilien drin. Die sind natürlich auch unter ihrem Niveau eigentlich geblieben oder beziehungsweise da ist auch so ein bisschen der Abgesang aktuell da. Obwohl sich Brasilien in einer Gruppe durchgesetzt hat gegen Spanien und Costa Rica, die ich beispielsweise als sehr starke Mannschaften, eigentlich sehr starke Ballbesitzmannschaften eingeschätzt habe. Also ist es ja etwas unberechenbar zum Teil ja bei dieser WM. Wir weichen vielleicht etwas ab von dem Spiel, was wir jetzt eigentlich diskutieren, Japan-England. Hat jemand noch jetzt eine Anmerkung zu einer der beiden Mannschaften oder auch zum Spiel selber noch eine steile These, die er raushauen möchte?
Ich kann jetzt Japan nicht, also wie gesagt, nicht so ganz einschätzen, aber es ist halt fraglich, wie es die schaffen gegen Mannorientierungen im Zentrum. Da ist ja tatsächlich so, dass die englischen Achter da wirklich, dass es da jetzt ja mal gar nicht so schlecht, also wirklich gut passen würde, weil die Achter einfach relativ dann frei sind in ihren Bewegungen. Und die zweite Variante, die glaube ich ist auch gar nicht, die ist glaube ich auch relativ cool, die zweite Variante im Pressing, das 4-4-1-1. Und wenn es England schafft, dass sie wirklich gut im Pressing sind, dann haben sie auch nicht diese Probleme, dass sie nach den eigenen Ballgewinnen, nach den tiefen Ballgewinnen, in Umschaltaktionen kommen, die sie nicht anbinden können an den Rest der Mannschaft. Und dann glaube ich auch, dass sie tatsächlich eigentlich Vorteile haben könnten, weil sie physisch einfach besser sind.
Ich glaube, dass England eine gute Grundintensität hat, die gut auf das japanische Spiel passt grundsätzlich und dass sie die vor allem einbinden in einer ganz guten Keilwirkung nach außen, so dass sie eigentlich diese Staffelungssimpelheit von Japan relativ gut in den Griff bekommen müssten und Japan dann nach außen drängen können, dann wahrscheinlich durch ihre Verschiebeintensität Überzahl herstellen, durch ihre Grundaggressivität auch in die Zweikämpfe kommen. Und dann wird es ein bisschen unangenehm für Japan und dann habe ich auch das Gefühl, dass die Bewegung in die Spitze passend sind zu den Vertikalproblemen von Japan und vor allem auch die Staffelung auf die zweiten Bälle eigentlich ziemlich gut ist und dann müsste Japan eigentlich auch da zwischen den Linien einige Probleme bekommen. Kann sein, dass England dann einfach im Ausspielen der Angriffe zu viel Ausschuss produziert und vielleicht Japan im Strafraum das noch ganz gut in den Griff bekommt. Also ja, Japan ist ja auch dann individualtaktisch und so relativ chillig und souverän, aber ich habe eher das Gefühl, ich glaube, England wird das Spiel zumindest optisch dominieren. Kann sein, dass Japan dann ein bisschen effizienter ist, aber ich würde jetzt 2-1 England tippen.
Das ist doch mal ein konkreter Tipp. Das hätte ich mir vorhin gewünscht.
Soll ich nochmal USA reingucken und nach 2 Minuten noch einen Tipp machen?
Nein, der Zug ist abgefahren. Zurück zu den Tipps. Jolla, hast du einen?
Ja, man kann ja nicht zweimal das Gleiche sagen, deswegen
sage ich. Es geht mir der 12 ab von Kanada. Doppeltunnel und übelste Verlagerung gerade. Ah, warum schießt ihr den Ball nicht rein?
Also jedenfalls.
Bitte bei der Sache bleiben. Tipps.
Nö, ich muss sagen, wie ich es mir jetzt überlegt habe, ich glaube, ich bin auch für England.
All in. Für England. Alles klar. Da wäre das ja geklärt. Also mehrheitlicher SV-Beschluss, Deutschland gegen England das Finale.
Wenn selbst SV England ins Finale schreibt, dann muss es stimmen.
Dann ist da entweder was faul oder es muss stimmen, ja.
Vor allem auch noch gegen Japan. Wow. Ja.
Das hat eine interessante Wendung hier genommen, der Podcast. Mhm. Ich bin eigentlich damit reingegangen, dass wir jetzt Deutschland, Japan oder auch USA, Japan tippen, aber gut, wir haben das jetzt so entwickelt. Ich denke, das wird dann so in den Spielen auch übernommen werden. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen einfach? Gibt es noch Anmerkungen?
Ich find, machen wir dann noch später nochmal einen Podcast zur WM? Sonst könnte man eventuell nochmal einfach insgesamt ein positives Resümee über die Qualitätsentwicklung im Frauenfußball ziehen.
Wir können ja vor dem Finale noch einen machen, vielleicht nicht so lange.
Genau.
Nur das Finale und dann da machen wir auch nochmal ein Fazit. Das hören ja auch doch viele Leser, viele Hörer von SV dann doch sehr gern, weil immer wieder die Vergleiche auch gezogen werden oder immer wieder darüber diskutiert wird, wie hoch ist denn die Qualität der Frauen-WM? Und ich kann an der Stelle ganz klar sagen, also ich vermeide persönlich ja jeden Vergleich zwischen Frauen- und Männerfußball, weil mich dieses leidige Thema nervt. Und dieses leidige Thema auch bei SV wieder aufkam. Kleine Kritik an die das wieder aufgebracht haben. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ja, auch mal, es war jedenfalls eine Freude, mit euch über die Halbfinals zu diskutieren. Viele Einblicke, interessant auch, vielleicht für die WM nicht ganz so intensiv verfolgt haben, vielleicht auch ein Anspruch für alle Hörer, dann die beiden Halbfinals so intensiv wie möglich zu verfolgen, denn es ist sehr spannend, was aktuell in Kanada los ist. Ich bedanke mich erstens bei Jolle.
Tschüss.
Vielen Dank für die Einblicke, bei Martin.
Jo.
Und bei 442 Robel.
Ja.